Achilles, ein fast unverwundbarer Held. Sein Schicksal ist so charakteristisch und bezeichnend, dass es in unserem Körper weiterlebt. In unserer Anatomie, der sogenannten Achillesferse oder auch Achillessehne. Achilles ist ein heldenhafter Krieger in dem epischen Werk von Homer, der Ilias. Und Achilles ist sogar so legendär, so ein heldenhafter Typ, dass sogar Brad Pitt ihn für würdig erachtet hat, dass er ihn in dem 2004 erschienenen Film Troja verkörpern darf. Also wenn Brad Pitt ihn schon so für so würdig erachtet, dann ist das schon jemand. Und darum geht auch die Geschichte des Achilles. Es geht um den Trojanischen Krieg. Und Achilles wird als kleiner Junge von seiner Mutter in den Unterweltfluss Styx getaucht. Und er wird damit unverwundbar, außer an der Ferse, weil dort das Wasser des Flusses ihn nicht benetzt und nicht bedeckt. Er ist also fast an seinem ganzen Körper unverwundbar. Und im 10. Jahr des Trojanischen Krieges will Paris Rache an Achilles nehmen. So, damit ist nicht die Stadt Paris gemeint, die an Achilles Rache nehmen will, sondern Paris ist der Sohn des Trojanischen Königs. Und Paris will sich an Achilles rächen, weil er seinen großen Bruder Hektor getötet hat. Und der Legende nach nimmt Paris einen vergifteten Pfeil von Apollon und trifft ihn genau in seine Ferse, in seine Sehne. Und so findet dieser legendäre Held sein Ende in Troja. Ein fast unbesiegbarer Held. Nur an einer kleinen, unscheinbaren Stelle war er verwundbar. Das hat aber ausgereicht, um ihn zu Fall zu bringen. Deswegen die Redewendung, die Achillesferse. Die benutzt man heute, um die Schwäche in einem System oder in einer Taktik herauszufiltern. Im Sport oder im Krieg macht man sich allgemein ja die Gedanken, was ist die Schwachstelle meines Feindes oder meines Gegners? Wo kann ich ihn am meisten schaden? Umgekehrt stellt sich aber dann auch die Frage, was ist meine Schwachstelle? Was ist mein Schwachpunkt, an dem ich zu Fall gebracht werden kann? Ich glaube, die Idee zu dieser Predigt oder zum Predigtthema kam von der Margarete und ich wollte sie überzeugen, dass sie die Predigt hält, aber sie hat sich geweigert. Aber vielleicht könnt ihr sie nach dem Gottesdienst überreden, dass sie vielleicht einen zweiten Teil macht und alles, was ich dann heute noch nicht hier thematisiert habe, noch mal eine Fortsetzung macht. Aber da schauen wir mal. Ich habe mir die Frage gestellt, welche biblische Figur oder welche biblische Person kommt diesem Achilles am nächsten oder ist ihm am ähnlichsten? Wer fällt da euch da ein? Genau, ganz klare Kiste, Simson. Wer ist dieser Simson? Warum ist er so ein fast unbesiegbarer Held? Simson ist ein sogenannter Richter im Alten Testament. Und ein Richter im Alten Testament war nicht so jemand, wie wir es heute verstehen, der mit der Robe im Gerichtssaal sitzt und mit dem Hammer auf den Tisch haut, sondern das Wort hatte zwei Bedeutungen. Zum einen beinhaltet es das Wort retten, weil ein Richter sollte das Volk Israel aus der Hand der Feinde retten. Und zweitens bedeutet es die Fähigkeit, innerpolitisch zu führen und zu leiten. Und so ein Richter ist dieser Simson. Aber Simson ist besonders. In der Bibel gibt es 13 Richter, aber unser Simson, der ist wirklich special. Und zwar wird er schon vor seiner Geburt auserwählt, zu einem Gottgeweihten zu sein. Ein sogenannten Nazirea. Ein Nazirea ist jemand, der sich Gott weiht. Ein Engel kommt zu der Mutter von Simson und sagt ihm, du wirst einen Sohn gebären und er wird ein Gottgeweihter sein und er wird anfangen, das Volk aus der Hand der Feinde zu befreien. In diesem Fall waren es die Philister. Sinsom ist der einzige Richter, der ein Nazireer war, der ein Gottgeweihter war. Und er ist der einzige, der schon im Prinzip vor seiner Geburt für diese Aufgabe auserwählt war. Man war nicht unbedingt sein ganzes Leben lang ein sogenannter Gottgeweihter oder Nazireer. Man konnte sich auch später freiwillig dafür entscheiden und sagen, ich will für einen gewissen Zeitraum mich Gott weihen oder für eine bestimmte Aufgabe. Bei Simson ist es so, dass er schon vor seiner Geburt dafür auserwählt wurde. Und der Nazireer hatte auch besondere Auflagen. Zum einen durfte er keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen und nichts, was vom Weinstock kommt. Er durfte keine toten Körper berühren oder sich Gräber nähern. Und er durfte sich die Haare nicht schneiden lassen, als Zeichen dafür, dass er ein Gottgeweihter ist, dass man nach außen hin sieht. Und bei Simson ist es besonders, dass es bei ihm so war, dass seine Kraft, sozusagen seine übermenschliche Power aus seinem Bund als Nazireer kam, und zwar durch die langen Haare, die er trug. Also sozusagen könnte man sagen, der Superman aus dem Alten Testament. Simson hat also sehr, sehr gute Rahmenbedingungen und Ausgangsmöglichkeiten, ein erfolgreicher Führer des Volkes zu werden. Er wird schon vor seiner Geburt auserwählt und er bekommt wirklich eine Superkraft. Er hat übermenschliche, ja, göttliche Kräfte. Aber wie sieht es mit dem Schicksal unseres alttestamentlichen Supermans aus? Ist es ähnlich wie das von Achilles? Oder wird er erfolgreich sein, weil er ja ein Mann Gottes ist? Nun, seine Geschichte beginnt erstmal gar nicht so schlecht. In Richter 13, Vers 14 heißt es, dass Simson heranwuchs und der Herr ihn segnete und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Das bedeutet, Simson hat angefangen, seine Berufung als Gottgeweihter und für das, für was Gott ihn vorgesehen hat, auszuleben. Dann aber macht Simson seinem Namen alle Ehre, denn sein Name bedeutet heutzutage sowas wie Sunny Boy. Könnte es als Sunny Boy übersetzen. Und genauso verhält er sich auch, wie ein Sunny Boy. Was er sieht, was ihm gefällt, nimmt er sich, wonach er Begierde und Lust hat, gönnt er sich, auch wenn es ganz klar gegen die Anordnung von Gott war und auch wenn er gegen seinen Bund als Nazireer, als Gottgeweihter mit Gott verstoßen hat. Das war ihm egal. Wie endet seine Geschichte? Wie geht sie aus? Simson geht 3 Beziehungen mit Frauen ein von den Philistern. Das hat Gott absolut verboten. Gott hat gesagt, ihr dürft keine Bindungen mit anderen Völkern eingehen. Simson war dazu berufen, die Philister zu bekämpfen. Er geht Beziehungen mit philisterischen Frauen ein. Und seine letzte Frau bringt ihm zu Fall, weil er ihr nämlich verrät, was das Geheimnis seiner Stärke ist. Und dass die Stärke aus seinen Haaren kommt. Eines Abends schläft er auf ihrem Schoß ein. Sie lässt ihm die Haare abscheren. Er verliert seine Kraft, wird gefangen genommen. Ihm werden die Augen ausgestochen, ausgebohrt. Er kommt ins Gefängnis. Dort muss er die Mühle treten, was eine Demütigung darstellt, weil diese Arbeit nur für Frauen vorhergesehen war. Und sein Ende ist absolut nicht das, was man sich so am Anfang gedacht hat. Was war die Achillessehne von unserem heldenhaften Simson? Nun, der Text ist lang, man könnte eine ganze oder 2 Predigten über Simson machen. Aber 2 Schwächen erstmal sehen wir. Erstens, er ist extrem egoistisch. Zu 99% hat er für sich gelebt. Er war dazu berufen, Gottes Volk zu führen, zu leiten und mit ihm zu kämpfen. Aber er hat nur an sich gedacht, an seine Gefühle, was ihm gefällt, was ihm gut tut. Und damit hat er sich in Schwierigkeiten gebracht. Ein absoluter Egozentriker, Simson der Sunny Boy. Zweitens, seine Schwäche war seine Stärke und was damit einherging, denn er war absolut überheblich und arrogant. Er hat mit den Philistern gespielt. Er hat so getan, als würde er sich gefangen nehmen und hat sich dann immer wieder befreit. Er war absolut überheblich, hat sich ein Hehl daraus gemacht, mit dem Philister unnötige Späßchen zu machen, was ihn in absolute Schwierigkeiten gebracht hat. Und am Ende findet er meiner Meinung nach ein viel, viel kläglicheres Ende als Achilles, weil Achilles ist ja wenigstens als Held im Krieg gestorben. Simson endet mit Frauenarbeit und ausgestochenen Augen. Simson ist also eine Person, die sehr, sehr gute Ausgangsbedingungen hatte, viele Stärken und eine ganz klare Berufung. Über ihn heißt es, dass der Geist des Herrn über ihn gekommen ist, was über nicht viele Personen im Alten Testament stand. Aber er ist das beste Beispiel dafür, aus guten Ausgangsbedingungen ein Desaster zu schaffen und aus seinen Stärken absolute Schwäche zu machen und sein ganzes Leben lang dagegen zu rebellieren, wofür Gott ihn berufen hat. Das ist das beste Negativbeispiel. Was seine Achillesferse war, das lasse ich erst nochmal offen. Aber wir wollen ja heute uns die Frage stellen, wie gehe ich mit meiner Achillessehne um, wenn ich weiß, welche die ist? Wie kann ich denn eigentlich das Gegenteil davon machen, von dem, was Simson gemacht hat? Dazu müssen wir einen kleinen, großen Sprung machen und uns eine andere Person anschauen, die auch ein Held ist, aber nicht unbedingt ein Held, ja, was körperliche Kraft betrifft, sondern eine andere Art und Weise. Und die Rede ist vom Apostel Paulus. Und ich möchte mit euch gemeinsam in den Bibeltext schauen. 2. Korinther 12, Vers 1 bis 10. Da sagt der Apostel Paulus: Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nur noch auf meine Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde, ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen, einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, nichts außer meiner Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen, denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst einbilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der Apostel Paulus und die Korinther, das waren nicht so gerade die ziemlich besten Freunde. Die Korinther hatten nämlich ein Problem mit Paulus. Sie haben ihn als Person und seine Autorität in Frage gestellt. Der Apostel Paulus war ja niemand, der mit Jesus unterwegs war, als Jesus noch auf der Erde war, sondern ist ihm erst später erschienen. Und die Korinther stellen den Apostel Paulus in Frage und sagen: Wer bist denn du eigentlich? Was hast du? Was kannst du? Was hast du für eine Autorität, uns irgendwas zu sagen? Heute sagen wir so, wer bist denn du, dass du mir was zu sagen hast? Ja? Außerdem, hier in Korinth haben wir viel bessere Prediger als du. Wenn du hier bist, dann bist du nur so eine schwache Figur. Du legst schwache Auftritte hin, eine schwache Performance. Wir haben viel bessere Prediger und Rhetoriker als dich. Wie kommst du darauf, uns zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben? Und der Apostel Paulus führt deswegen alles an, was er so geleistet hat und was er kann. Er will das eigentlich nicht. Er will sich nicht auf dieses Niveau herunterlassen und sagen, jetzt kommen wir auf ein Level und ich zeige euch mal, was ich alles menschlich geleistet habe. Er will sich nicht darauf einlassen, er will demütig sein wie unser Herr, aber er sagt, okay, um mir Respekt zu erarbeiten, führe ich das jetzt auf. Das macht er auch in anderen biblischen Texten. Und jetzt weiß der Apostel Paulus, dass bei den Korinthern solche ekstatischen Erlebnisse und Visionen sehr, sehr hoch angesehen waren. Das sehen wir aus 1. Korinther 12, Vers 14. Das hatte bei den Korinthern eine ganz hohe Bedeutung, wenn man so Visionen hatte und Dinge im Geist gesehen hat. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, ich hatte mehr und spektakulärere Visionen als alle anderen. Ich wurde ins Paradies versetzt, ich wurde in den dritten Himmel entrückt. Und außerdem habe ich noch die ganzen anderen Leistungen erbracht. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, aber weil ich diese besonderen Offenbarungen von Gott bekommen habe, habe ich auch von Gott ein Leid auferlegt bekommen. Er sagt selber, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht stolz und arrogant werde. Der Apostel Paulus erkennt bei sich die Gefahr, dass er stolz und arrogant werden kann. Anders als unser Simson. Man kann alle vier Kapitel lesen, da kommt nicht so ein kleiner Funke von Demut bei Simson raus. Apostel Paulus weiß, dass er stolz werden kann und deswegen sagt er, Gott hat mir ein Leiden auferlegt, damit ich nicht abhebe, damit ich am Boden bleibe. Und jetzt sagt der Apostel Paulus den Korinthern auch, was er für ein Leid hat. Er sagt, ich habe einen stechenden Schmerz. Er spricht von einem Pfahl oder Pflock, der ihm ins Fleisch gebohrt ist. Und jetzt spricht er von einem Engel des Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Ein Engel des Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Der Apostel Paulus weiß, dass er in einem geistlichen Kampf steht. Wissen wir das eigentlich? Er sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Der Apostel Paulus weiß, dass er einen Feind hat. Wissen wir das noch? Ist uns das klar, dass wir auch noch einen Feind haben? Egal, ob es im Krieg ist oder beim Sport, versucht man immer, den Gegner zu analysieren und herauszufinden, wie der arbeitet. Im Krieg versuchst du herauszufinden, was hat die andere Armee vor, wie will sie vorgehen, wie will sie uns angreifen. Genauso beim Fußballspielen oder Football oder Rugby. Was machen wir? Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wann ich mal irgendwie die letzte Predigt irgendwie über den Teufel gehört habe. Jetzt nicht, weil ich Angst machen will, sondern weil der Apostel Paulus sagt, es ist wichtig zu verstehen, dass wir einen Feind haben und wie er arbeitet, wie er uns angreift. Darüber habe ich schon lange nichts mehr gehört. Und stell dir vor, der Feind stellt fest, ach, mein Gegner hat überhaupt gar kein Interesse an mir, der beschäftigt sich gar nicht mit mir, zuckt den überhaupt nicht. Dann hat er das allerleichteste Spiel mit uns, oder? Wenn wir unserem Feind überhaupt keine Beachtung schenken. Der berühmte und bekannte Schauspieler Denzel Washington hat das mal folgendermaßen in einem Interview ausgedrückt. Er sagt, es gibt ein Sprichwort, wenn der Teufel dich ignoriert, dann weißt du, dass du etwas falsch machst. Ihr könnt mal die Folie einblenden. Wenn der Teufel dich ignoriert, dann weißt du, dass du etwas falsch machst. Da sagt der Teufel, ach nein, der ist mein Liebling, dem ist das egal, der macht sein Ding, den lassen wir mal schön in Ruhe. Den wecke ich nicht auf, dann lasse ich sein Ding machen. Und der ist mein Liebling, den lasse ich in Ruhe. Umgekehrt, wenn der Teufel zu dir kommt, wenn der Teufel dich angreift, vielleicht deswegen, weil du versuchst, etwas richtig zu machen. Wenn der Teufel zu dir kommt und dich angreift, dann vielleicht deswegen, weil du versuchst, etwas richtig zu machen. Und der Apostel Paulus weiß das. Er weiß, dass der Teufel bei ihm vielleicht mit dem Thema Stolz ankommt. Stolz, wo man denkt, ich habe es doch nicht nötig. Ja, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich bin richtig, ich bin perfekt. Ich schaue auf andere herab. Ich bin besser als die. Er stellt fest, okay, das ist vielleicht bei mir der Fall. Und er weiß, dass der Teufel da eine Angriffsfläche hat. Und er sieht, dass Gott ihn am Boden hält, dadurch, dass er ihm ein Leid auferlegt. Es heißt, wer fallen soll, wird zuerst hochmütig. Sprüche 16, Vers 18. Und der Apostel Paulus ist jetzt auch nicht gerade begeistert von seiner Situation. Ja, dass Gott erlaubt, dass er diesen Pfahl im Fleisch hat und dass der Engel des Satans ihn mit Fäusten schlagen darf, stelle ich mir jetzt auch nicht so total gemütlich vor. Und man rätselt auch so ein bisschen herum, ja, was hat denn der Apostel Paulus da für ein Problem? Manche sagen, ja, der hatte diesen sexuellen Drang, den er nicht unter Kontrolle hatte. Manche sagen, er hatte Schwächezustände nach seinem ekstatischen Erlebnis, Augenmigräne, Kopfschmerzen, Epilepsie oder Malaria, was auch immer. Das Wort Schwäche, das kann hier bedeuten Krankheiten, Gebrechen, Schwachheiten, kann vieles bedeuten. Und er ist jetzt nicht froh darüber, dass er in dieser Situation ist und deswegen geht er ins Gebet und er sagt, ich habe dieses Leid, ich habe diese Schwäche und deswegen bin ich zu Christus gegangen. Dreimal habe ich Christus angefleht, er soll mir helfen und ich habe auch eine Antwort bekommen. Und die Antwort lautet, lass dir an meiner Gnade genügen. Alles, was du brauchst, ist meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollem Ausmaß. Das heißt, die Umstände vom Apostel Paulus, die Situation verändert sich nicht. Seine Schwäche ist da, aber Christus sagt, ich komme in deine Schwachheit hinein, in dein Problem, in dein Leid. Und zwar mit was? Zunächst mit meiner Gnade. Die Gnade Christi fließt in die Achillessehne vom Apostel Paulus. In seine Schwachstelle, in sein Leid. Und das Resultat ist Kraft. Aus der Gnade kommt die Kraft hervor. Der Apostel Paulus merkt, ich bringe mein Leid, meine Schwachstelle, meine Achillessehne zu Christus. Und Christus sagt, wenn du das machst, da kommt meine Kraft in dich hinein, in deine Schwachstelle, in deine Achillesferse. Und dann spürst du meine Kraft. Umso mehr, umso deutlicher. Und dann sagt der Apostel Paulus, ich will mich genau deswegen meinen Schwachheiten viel mehr rühmen. Ich will viel mehr mit meinen Schwachheiten angeben. Warum? Als mit was ich prahlen kann. Warum? Weil Gottes Kraft dann zum Vorschein kommt. Gottes Macht, Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit und Gottes Schönheit kommt gerade dann zum Ausdruck. Der Apostel Paulus freut sich nicht an sich über den Schmerz oder über sein Leid, aber er freut sich über die Macht von Jesus Christus, die in seiner Schwäche zum Ausdruck kommt. Das heißt, sein Verhältnis zu seinen Schwachheiten ist nicht, dass er sich jetzt mega darüber freut und happy ist, aber er willigt
in seine Situation, die Gott ihm auferlegt hat, ein.
Wenn wir jetzt sehen, beim Apostel Paulus, dass es möglich ist, dass unsere Schwachstelle zu unserer Stärke werden kann, da sind wir doch eigentlich unbesiegbar, oder? Da kann uns doch gar keiner was anhaben. Jeder von uns hat seine eigenen persönlichen Schwierigkeiten, Probleme und Schwächen. Der eine ist stolz, der andere ist habgierig, materialistisch, der andere ist alkoholsüchtig, spielsüchtig, pornografieabhängig, eitel, hat zu kämpfen mit Krankheiten, mit Depressionen, mit Angstzuständen. Wir alle haben irgendwo unsere Schwachheit. Aber als Christen haben wir alle nur eine einzige Achillesferse oder Achillessehne. Als Christen haben wir alle nur einen gemeinsam den gleichen verwundbaren Punkt. Und der Punkt ist, unsere Achillesferse ist, wenn wir nicht zu Christus kommen mit unserer Schwäche, mit unserer Achillessehne. Wenn wir mit unserem Problem zu Christus kommen, wie der Apostel Paulus das hier tut, dann kommt die Macht Christi in uns und es ist nicht mehr unsere Schwäche. Aber was der Teufel macht ist, er hält uns davon ab, zu Christus zu kommen. Vielleicht sagst du, ich bin vom Leben so enttäuscht, es ist ganz anders gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine Träume und Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. Was kann Gott schon machen? Was kann Christus schon machen? Warum soll ich in einer intensiven, dynamischen Beziehung mit Jesus leben? Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum soll ich zu Christus kommen? Ich habe mein Leben selbst unter Kontrolle. Ich bin selbst ein toller Hecht. Ich kriege selbst alles auf die Reihe. Für was brauche ich Christus? Für was brauche ich Gott? Oder du sagst, ich bin sogar zu schlecht. Ich bin zu sündig, um zu Christus zu kommen. Christus nimmt mich niemals an. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, den werde ich nicht abstoßen. Das gilt nicht nur für den Moment, wo wir uns bekehren oder zu Jesus kommen, sondern das gilt immer. Wer auch immer zu mir kommt, aber ich bin so ein schlechter Mensch, ich habe schon so viel in meinem Leben gesündigt, ich habe so tiefe Abgründe in mir. Jesus sagt, ich weiß. Ich sehe alles, ich weiß alles. Wer zu mir kommt, stoße ich nicht hinauf. Ja, aber ich habe so wie Simson gelebt, mein ganzes Leben lang extra gegen Gott rebelliert und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt mich verändern will oder verändern wollen kann. Vielleicht will ich diese Dinge gar nicht loswerden, die Sünden, meine Süchte. Dann sagt Jesus, genau für so eine Person wie dich bin ich da. Genau für so eine Person, für dich bin ich da. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, was hatte der für ein Image? Was hatte der für einen Ruf? Freund der Perfekten und Starken? Freund der Gerechten? Heißt es über Jesus, er war ein Freund der Heiligen? Nein, es heißt Freund der Sünder. Freund der Sünder. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu rufen, sondern die Kranken. Die eine sehr, sehr starke Achillessehne haben mit großen Problemen, wo du nicht mit zurechtkommst. Wir sehen also, die einzige Achillessehne, die wir eigentlich haben, ist, wenn wir mit unserer Schwäche nicht zu Christus kommen. Dann kann uns der Teufel zu Fall bringen, wenn wir nicht zu Christus kommen, wenn wir nicht uns vor ihm werfen und sagen, hilf mir daraus. Dann kann er das machen. Ansonsten sind wir als Christen in Christus unbesiegbare Helden. Auch unser Simson hätte nicht so zugrunde gehen müssen. Und die Frage ist, was war die Achillessehne von Simson?
Es war nicht sein Stolz und es war auch nicht sein Lifestyle als Sunny Boy, sondern was Simson zu Fall gebracht hat, ist, dass er es zugelassen hat, dass man seine Haare abschneidet. Und das geht nicht um seine Haare. Seine Haare waren ein Symbol für seinen Bund, für seine Beziehung mit Gott. Er hat das abschneiden lassen. Er hat gesagt, ich breche mit der Beziehung zu Gott, ich lasse das zu. Aber die, die von euch die Bibel kennen, die wissen, die Geschichte von Simson hat noch ein anderes Ende als im Gefängnis. Es geht noch ein bisschen weiter. Es ist sehr interessant, als Simson im Gefängnis ist, in seinem Tiefpunkt, da heißt es, seine Haare haben wieder angefangen zu wachsen. Und seine Kraft lag nicht in seinen Haaren, seine Kraft lag darin, dass der Geist Gottes in ihn gekommen ist. Aber der Ausdruck, dass die Haare gewachsen sind, ist ein Ausdruck dafür, dass auch seine Beziehung zu Gott wieder angefangen hat zu wachsen oder sich anzunähern. Und das Ende ist so, dass seine Feinde, die Philister, ein Fest feiern, ein Fest zu ihrem Gott Dagon. Und dann sagen die Philister, komm, wir holen den Simson. Die haben ein bisschen was getrunken, waren gut drauf und haben gesagt, komm, wir holen den Simson. Wir machen uns jetzt über den lustig, weil wir haben über seinen Gott gesiegt. Und jetzt treiben die Philister mit Simson Spielchen und machen sich über ihn lustig. Ironie des Schicksals, das lässt Gott zu, weil er auch ein Spielchen mit ihnen getrieben hat. Und Simson ist blind, deswegen hat er so einen Jungen bei sich. Und Simson sagt zu dem Jungen, lass mich fühlen, denn die Feier war in so einem Gebäude mit zwei Säulen. Und dann hat er noch einen letzten Wunsch. Das ist das zweite Mal, dass er zu Gott schreit. Er war ein Richter, ein geistlicher, religiöser Führer. Das ist aber das zweite Mal, dass er überhaupt steht, dass er zu Gott betet. Und dann sagt er, Gott, gib mir Kraft, dass ich mich an den Philistern räche. Und jetzt sagt er, nicht damit ich deine Berufung erfülle, sondern er ist immer noch egoistisch und sagt, als Rache für meine beiden Augen. In gewisser Weise führt er schon Gottes Plan aus, denn er nimmt die Philister mit sich in den Tod und stirbt mit ihnen. Er tötet mehr Menschen als zu seinen Lebzeiten, aber er füllt seine Berufung nicht aus. Simson ist der erste Richter, über den nicht gesagt wird, dass er sein Volk befreit hat. Das Volk ist weiter in der Unterdrückung geblieben. Du hast ein Leben. Du bist von Gott berufen. Du bist von Gott begabt. Mit Stärken und Schwächen. Aber du entscheidest, ob dich deine Schwächen zu Fall bringen, ob sie zu Achillessehne werden, wie bei Simson oder nicht. Wir entscheiden das. Der Apostel Paulus hatte auch viele Probleme. Er sagt, ich wurde verfolgt, ich wurde gesteinigt, ich bin verhungert, verdurstet, ich hatte Schiffbruch erlebt, ich habe jetzt das noch mit dem Pfahl im Fleisch und der Engel, der mich schlägt. Viele Probleme. Aber klingt da irgendwie ein bisschen Enttäuschung in seinen Worten? Nein, weil er weiß, in all diesen Dingen kann ich zu Christus kommen, das vor ihm bringen und dann kommt Gottes Gnade in meine Schwachheit, ob es meine Sünde ist, ob es meine Krankheit ist, meine Zweifel, meine Depression, meine Charakterschwächen, dann sagt Gott, da will ich hineinkommen. Der Apostel Paulus sagt, dann wohnt Christus, die Stärke Christi in mir. Das ist eine Anspielung auf die Schechina, auf die Gegenwart Gottes beim Volk Israel in der Stiftshütte und im Tempel. Wenn du deine Achillesferse zu Christus bringst, dann sagt Christus, ich komme in deine Schwäche hinein und ich wohne da drin. Und ich mache aus deiner Schwäche eine Stärke. Ich schütze dich. Die Frage, die an uns ergeht, an jeden, an mich oder dich, ist, was ist die Sache in deinem Leben, die dich abhält davon, zu Christus zu kommen? Was ist dein Schwachpunkt? Ist es die Enttäuschung? Ist es eine Sucht? Was auch immer. Was hält dich ab, zu Christus zu kommen? Nur wenn du nicht zu Christus kommst, hast du als Christ eine Achillessehne und kannst fallen. Aber wenn du deine Schwäche, und Achillesferse zu Christus bringst, verwandelt er sie in Gnade, Kraft und deine Stärke sogar. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus.